DW Menschen und Märkte.
Griechenland will sich bald wieder selbst mit Geld versorgen und viele zweifeln. In Luxemburg hebt ein Gericht ein Urteil gegen Whistleblower auf und viele sind erleichtert. In Europa fehlen schnelle Computer und Brüssel will jetzt nachrüsten. Und in Belgien wollen Arbeitnehmer unbedingt entlassen werden. Und viele wundern sich. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Deutschland wartet weiter auf eine neue Regierung. Die Brexit-Verhandlungen ziehen sich hin und der Schwerpunkt der Weltkonjunktur verschiebt sich zunehmend nach China. Und trotzdem läuft die deutsche Wirtschaft wie geschmiert. Im vergangenen Jahr ist sie um mehr als 2% gewachsen und laut Prognose der Industrie geht das in diesem Jahr so weiter. Wie das zusammenpasst, sagt uns Johannes Frevel.
Die deutsche Industrie rechnet in diesem Jahr mit einem robusten Aufschwung und einem Plus in der Wirtschaftsleistung von 2,25%. Das wäre seit der Finanzkrise das 9. Jahr Wachstum in Folge. Mehrere hunderttausend, möglicherweise eine 500.000 Arbeitsplätze würden neu entstehen, stellt Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie BDI, in Aussicht.
Also Überhitzungsgefahren sehe ich nicht. Ich glaube, wir haben ein sehr stabiles, ein sehr profundes Wachstum. Ich sehe eher Gefährdungsfaktoren, zum Beispiel bei der Frage, ob es uns gelingt, in ausreichendem Maße unsere offenen Arbeitsplätze auch mit den entsprechenden Qualifikationen, mit qualifizierten Mitarbeitern zu füllen. Deshalb sind wir auch stark für ein Gesetz, das qualifizierte Zuwanderung neu und besser regelt.
Zu den größten konjunkturellen Risiken der exportorientierten Industrie gehören wachsende Handelshemmnisse auf internationalen Märkten. Die Industrie erwartet einen Exportanstieg um 5%. Sie schaut dabei jedoch nicht nur mit Besorgnis auf wachsenden Protektionismus außerhalb der EU, in China und den USA, sondern auch auf die stockenden Brexit-Verhandlungen in Europa.
Natürlich hoffen wir, dass Wirtschaft möglichst so weiter laufen kann wie bisher ohne Zollschranken, dass wir den freien Handel von Gütern, Dienstleistungen auch weiter garantieren können. Ich bin aber etwas skeptisch, ob uns ein Handels- und Wirtschaftsabkommen umfassender Art in einer Übergangszeit von 2 Jahren gelingen könnte.
Bei der Konjunktur bleibt Deutschland in Europa auf der Überholspur, ganz anders bei der Digitalisierung. Der Ausbau der schnellen Glasfaserinfrastruktur müsse endlich vorankommen, lautet die Forderung der Industrie. Die seit Jahren nur schleppenden Investitionen in diesem Bereich seien inakzeptabel, kritisiert BDI-Chef Dieter Kempf. Jedes vierte deutsche Unternehmen habe noch immer keinen schnellen Internetanschluss.
Wir haben beim Glasfaserausbau, gleiches gilt aber auch beim Ausbau der mobilen Infrastruktur, erheblichen Nachholbedarf. Wir rutschen im internationalen Vergleich immer weiter zurück. Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil ein großer Teil unserer Wirtschaftsunternehmen, unserer Industrieunternehmen zumal, eben nicht in Ballungsräumen sitzt, sondern auf dem flachen Land. Und für die natürlich eine leistungsfähige, breitbandige Anbindung unabdingbar ist. Sonst kommen wir da nicht voran und dann klagen wir auf dem gleichen Niveau in 2, 3 Jahren immer noch.
Wegen der hohen Auslastung wollen deutsche Industriebetriebe auch wieder mehr in die eigenen Anlagen investieren und dafür 4,5% mehr ausgeben als im Vorjahr. Zugleich wünschen sich Industriemanager vor dem Hintergrund sinkender Unternehmenssteuern in den USA auch bei uns Erleichterungen, sowie mit Blick auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit mehr Forschungsförderung.
Weniger rund läuft es bekanntlich in Griechenland. Noch immer hängt das Land am Tropf der Geldgeber. In der ersten Parlamentswoche des Jahres wird in Athen viel über das Hilfspaket diskutiert, das in diesem Sommer ausläuft. Danach, so der Plan, soll Griechenland finanziell wieder auf eigenen Füßen stehen. Doch es gibt Zweifel, ob das wirklich realistisch ist. Michael Lehmann.
Es ist wieder lauter geworden in der griechischen Hauptstadt. Draußen vor dem Athener Parlament demonstrieren Gewerkschafter gegen Einschränkungen beim Streikrecht, Endspurt im Rettungsprogramm. Auch die letzten Bedingungen der Geldgeberländer für nochmal 5 bis 6 Hilfsmilliarden sollen erfüllt werden. Die schmerzhaften Kürzungen für Rentner und Arbeitnehmer bleiben Alltag. Zusätzlich lautet die entscheidende Frage, ob es Griechenland im Sommer schafft, finanziell wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Regierungschef Alexis Tsipras glaubt fest daran. Wir haben sehr realistisch kalkuliert. Der Beweis dafür ist der wirtschaftliche Weg Griechenlands. Wir sind sicher, dass wir das Ende von Rettungsprogrammen für unser Land erreicht haben. Was beim Regierungschef immer sauber, fast klinisch reinklingt, ist im Alltag oft ein schmutziges Geschäft. Häuser, Wohnungen und Grundstücke werden beschlagnahmt und versteigert, wenn Banken allzu lange auf ihr Geld warten müssen. Geschätzte 100 Milliarden Euro schuldet die griechische Bevölkerung ihrem Staat und den Banken. Die Partei, die das aus früheren Regierungsjahren mit zu verantworten hat, die Nea Demokratia, argumentiert von den Oppositionsbänken herunter jetzt so, als müsse nur Tsipras wieder weg und alles könne gut werden. Parteichef Mitsotakis. Wir sind das einzige europäische Land, das immer noch ein Rettungsprogramm braucht. Und unsere Wirtschaft hat das schwächste Wachstum der ganzen Eurozone. Ob eine konservativ geführte Regierung in Griechenland mehr als das momentane leichte Wirtschaftswachstum unter Tsipras erreicht hätte, kann nur spekuliert werden. Die allermeisten Griechen kümmern sich um linke oder rechte Politik im Moment eh kaum und spüren, dass sie sich vor allem persönlich anstrengen müssen. Konstantinos Kaliampetsos, der Gasableser, arbeitet vormittags für Arbeitgeber Nummer 1 und im Zweitjob ab dem Nachmittag dann für Arbeitgeber Nummer 2. Ich glaube, im Moment gibt es wirklich nur ganz wenige Jobs, mit denen man seine Familie richtig gut versorgen kann. Ich habe 2 Jobs und auch 2 Kinder. Für die brauche ich das Geld, für meine Familie. Für mich bleibt da nichts übrig, keine Zeit und kein Geld. Kann nur hoffen, dass das in den nächsten Jahren mal besser wird. Richtig gut läuft es weiterhin im griechischen Tourismus. Das neue Rekordjahr 2017 brachte allerdings zum Großteil auch nur Teilzeitjobs und die sind auch meist recht mau bezahlt. Hoffnung macht die Logistikbranche. Gute Autobahnen wurden gebaut, auch auf der Schiene tut sich was. Die Euro-Finanzminister hoffen, ab dem Frühjahr das Krisenland Griechenland endgültig Hoffnungsland nennen zu können.
Ende 2014 ging ein Beben durch Europa. Informanten hatten vertrauliche Unterlagen an die Presse gespielt, die zeigten, wie die Luxemburger Steuerbehörde internationalen Konzernen beim Steuersparen half, zu Lasten des Fiskus in anderen Ländern. LuxLeaks wurde der Skandal getauft. Geändert hat sich seitdem zwar nichts, aber es gab einen Prozess. Bei dem wurden allerdings nicht die Täter, sondern ein Whistleblower zu einer Haftstrafe verurteilt. Heute hob das höchste luxemburgische Gericht diese Entscheidung wieder auf. Karin Bentsch.
Das Urteil, es ist ein Erfolg für den französischen Whistleblower Antoine Deltour. Das höchste Gericht von Luxemburg kippte seine Haftstrafe von 6 Monaten auf Bewährung, die das Berufungsgericht ihm zuvor auferlegt hatte. Auch die Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro wurde aufgehoben. Denn die Richter sind der Ansicht, dass Deltour als wichtiger Informant bislang nicht richtig gewürdigt wurde. Der ehemalige Mitarbeiter der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers habe in der Absicht gehandelt, die fragwürdigen Steuerdeals zwischen luxemburgischen Finanzbehörden und internationalen Konzernen aufzudecken, durch die die Unternehmen Steuern in Milliardenhöhe einsparten. Allein aus diesem Grund habe Deltour die vertraulichen Dokumente aus der Datenbank seines Arbeitgebers gestohlen und an einen Journalisten weitergegeben. Sein Motiv sei also die Wahrheitsfindung gewesen und das müsse vom Gesetz geschützt werden. Ein gutes Urteil, findet der grünen Europapolitiker Sven Giegold.
Endlich ein Erfolg für Whistleblower Antoine Deltour. Das begrüßen wir außerordentlich. Seit Jahren fordern wir, dass Menschen, die im Gemeinwohlinteresse Missstände und Rechtsbrüche aufklären, nicht als Geheimnisverräter bestraft werden können.
Anders bewerten die Richter des höchsten Luxemburger Gerichts den Fall des zweiten Informanten in der LuxLeaks-Affäre. Für Raphael Allais bleibt die Geldstrafe von 1.000 Euro bestehen, denn er habe erst dann gehandelt, als die Affäre bereits hochkochte. Zudem hätten die Dokumente, die er beisteuerte, keine neuen Erkenntnisse in der LuxLeaks-Affäre gebracht. Für beide Whistleblower ist der lange juristische Weg noch nicht zu Ende. Das heutige Urteil geht nun zurück zum Berufungsgericht. Eine mit anderen Richtern besetzte Kammer wird erneut darüber beraten. Der LuxLeaks-Prozess erwirft also die interessante Frage auf, inwieweit Informanten gesetzlich geschützt werden sollen. Sven Giegold von den Grünen ist der Ansicht, dass die EU hier dringend nachbessern muss.
Wir brauchen daher jetzt gesetzlichen Schutz, der europaweit garantiert, dass Menschen, die etwa Milliardenschäden fürs Gemeinwohl abwenden, dadurch, dass sie geheime Informationen öffentlich machen, dass die sicher geschützt sind vor Strafverfolgung und Schadensersatzansprüchen.
Ein Luxemburger Gericht hebt die Haftstrafe gegen einen Whistleblower auf, Karin Bentsch berichtete. Die EU braucht neue Computer und diesmal soll es etwas richtig Schickes und Teures werden. Es geht nicht um simple Office-Rechner oder Laptops für Bürokraten, sondern um sogenannte Supercomputer für Forschung und Unternehmen. Hier herrscht ein Mangel in Europa. Wenn Rechenzeit auf solchen Maschinen benötigt wird, muss die meist im außereuropäischen Ausland angemietet werden, mit all den Gefahren, die das für den Datenschutz bedeutet. Aus Brüssel, Pascal Lechler.
1 Milliarde Euro, so viel will die EU für den Aufbau der neuen Höchstleistungsrechnerinfrastruktur ausgeben. Geld, das gut investiert sei, wie die EU-Kommissarin für Digitales Gabriel meint. Der Nutzen dieser Investition kommt vollumfänglich den Bürgern und der Gesellschaft zugute. Bereits in 5 Jahren sollen die neuen Supercomputer mindestens 1 Trillion Rechenvorgänge pro Sekunde bewältigen können. Damit sollen sie 100-mal schneller sein als die Computer, die es bislang in der EU gibt. Aktuelles Problem: Momentan müssen europäische Wissenschaftler und Unternehmen für schnelle und hochkomplexe Rechenvorgänge auf Supercomputer im Ausland zugreifen, weil entsprechende Computer in der EU einfach fehlen. Damit ist die EU abhängig vom Ausland. Datenschutz oder die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen bleiben oft auf der Strecke. Wir wollen die nationalen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessen in einem gemeinsamen Projekt bündeln. Und Forschungskommissar Moedas stellt eines klar: Einer allein hätte das gar nicht hinbekommen.
No country, no university.
Kein Land, keine Universität oder Firma kann das leisten, was die EU hier heute auf den Weg bringt.
What we're doing here today.
Brüssel geht es aber nicht nur um die Unabhängigkeit vom Ausland. Die EU soll mit den Supercomputern wettbewerbsfähig bleiben, um nicht den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren, unterstreicht EU-Kommissarin Gabriel. Diese Supercomputer bieten ganz neue industrielle und wissenschaftliche Möglichkeiten, beispielsweise die Entwicklung, aber auch die Simulation der Wirkung neuer Medikamente oder Kosmetika. Supercomputer sind heute aber auch bei der Verhütung und Bewältigung von Naturkatastrophen und beim Schutz vor Cyberangriffen unverzichtbar. Bereits vor 1 Jahr hatten sich unter anderem Frankreich und Deutschland auf die Gründung des Unternehmens EuroHPC geeinigt. EuroHPC soll nun rasch, dank der Geldspritze aus Brüssel, den Aufbau einer Höchstleistungsrechnerinfrastruktur innerhalb der EU vorantreiben.
In Belgien haben viele Lokführer derzeit ein ungewöhnliches Problem. Sie möchten unbedingt gefeuert werden, doch ihr Arbeitgeber weigert sich. Also bemühen sich die Lokführer nach Kräften, Gründe für eine Entlassung zu liefern. Sie fahren bewusst langsam und produzieren Staus und Verspätungen. Malte Pieper über einen Arbeitskampf der etwas anderen Art.
Für die zig Fahrgäste auf der Strecke vom südbelgischen Mons ins ostbelgische Lüttich schien es eine ganz normale Fahrt zu sein. Okay, mehr als 1/2 Stunde Verspätung, nicht ungewöhnlich auch bei der belgischen Bahn. Dass die Fahrgäste stattdessen allerdings live bei der Operation Schnecke dabei waren, das wussten sie nicht. Operation Schnecke ist das Codewort, das sich Lokführer Cédric Rumeau ausgedacht hat für seine Aktion, die nur ein Ziel hat, endlich entlassen zu werden. Man glaubt es kaum. Gekündigt von der staatlichen Bahngesellschaft SNCB. Denn Rumeau würde liebend gern zu einem privaten Bahnkonkurrenten wechseln. Also dachte er sich, mache ich doch mal Operation Schnecke und bummel mich durch den Arbeitstag. Ich provoziere Verspätungen am laufenden Band und damit meinen Arbeitgeber. Begründung, der habe ihn ja auch provoziert. 2015 hat die SNCB unsere Kündigungsfristen plötzlich einfach verlängert. Von 1 Monat auf 1 Jahr. Wir Lokführer sind bei der SNCB dabei die einzigen, die eine so lange Kündigungsfrist haben. Dass Cédric Rumeau nicht der Einzige in Belgien ist, der so denkt, das zeigen Recherchen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens RTBF und der Zeitung Het Nieuwsblad. Danach schätzen Gewerkschaftsvertreter, dass jeder 10. Lokführer bei der SNCB mit dem Gedanken spielt, sich kündigen zu lassen, um zu einem privaten Anbieter zu wechseln. Dort winkt unter Umständen bis zu doppelt so viel Gehalt plus Dienstwagen plus Tankkarte. Wenn eben nur nicht die lange Kündigungsfrist wäre. Bei Belgiens staatlicher Gesellschaft SNCB versucht man deshalb nun geradezu panikartig, weitere Bummelstreiks zu verhindern. Ganz offen droht Bahnsprecher Thierry Ney.
On va rencontrer le conducteur.
Wir werden das Gespräch mit dem Lokführer suchen, damit er uns erstmal bestätigt, warum er diese Verspätung tatsächlich provoziert hat. Welche Konsequenzen das alles für ihn hat, das müssen wir bei der SNCB noch festlegen. Bislang funktioniert die Drohkulisse. Noch wurden keine weiteren Bummelstreiks auf Belgiens Schienen gemeldet. Die Frage ist, glaubt man Insidern allerdings, wie lange das noch so bleibt.
Operation Schnecke in Belgien. Mit diesem Bericht sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.